Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Dabei haben wir festgestellt, dass wenn die Probanden mehr Protein zu sich genommen haben, toleranter waren, vor allem wenn sie unfair behandelt worden sind. Das heißt, und umgekehrt heißt es, wenn sie mehr Kohlenhydrate zu sich genommen haben, waren sie sensibler auf tolerante Angebote.
Warum glauben wir, dass uns Schokolade glücklich macht? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Soyoung Park.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren, endlich erfahren, wie wir uns entscheiden. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns 5 Sterne. Wie entscheiden wir, was wir essen? Warum ist es oft Ungesundes, obwohl uns Karotten und Äpfel glücklicher machen könnten? Was passiert im Gehirn, wenn wir anderen beim Auswählen des Essens zusehen? Und vor allem, wie nimmt man am klügsten und am dauerhaftesten ab? Darüber rede ich heute mit der Professorin Soyoung Park. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Psychologin und leitet die Abteilung Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung beim Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Frau Park, Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie das, was wir essen und trinken, auf unser Befinden, auf unser Gehirn und auf unsere Psyche wirken. Warum ist das wichtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns ganz kurz im Alltag beobachten, dann machen wir das eigentlich die ganze Zeit. Zum Beispiel Kaffeetrinker trinken Kaffee, um wach zu fühlen oder auch sich leistungsfähiger zu machen. Und das ist eine ganz typische Neuromodulation oder eine Art Hirndoping, was wir eigentlich machen.
Und das machen wir nicht nur mit Kaffee, sondern mit allem.
Genau, das war unsere Fragestellung, unsere Forschungsfragestellung, ob wir auch etwas essen, was potenziell unsere Entscheidungsfähigkeit verändern können. Ich bin eigentlich eine Psychologin und Neurowissenschaftlerin und mich interessiert, wie die Menschen sich verhalten, für welche Sachen sie sich entscheiden. Und meine Idee war, vielleicht tun wir das ja mit unserem Essen.
Und ist es so?
Ja, also da bin ich durch einige Stationen durchgelaufen. Zum Beispiel als allererstes habe ich mich gewundert, na, ist es denn überhaupt so? Und wir haben eine Abfrage gemacht beim ganz gesunden junge Probanden und haben sie gefragt, was meinst du? Denkst du, das, was du isst, das hat einen Einfluss auf deine Gesundheit? Und die meisten Menschen haben gesagt, ja, das wird meine Gesundheit beeinflussen. Wobei, wenn die Frage auf ihre Entscheidungsfähigkeit bezogen hat, also ne, denkst du, dass das, was du gegessen hast, deine Entscheidung beeinflusst, dann haben viele Menschen gesagt, nein, das tut es nicht. Und ich glaube, das hat teilweise auch sehr viel damit zu tun, dass die Menschen glauben, dass unsere Gedanken nicht von sowas Banales beeinflusst werden kann.
Aber es ist anders. Sie haben herausgefunden, dass man zum Beispiel, wenn man viel Fleisch isst, also viel Eiweiß, Proteine isst, dass man dann toleranter ist gegen unfaires Verhalten.
Ja, das ist in der Tat so, dass wir auf einige Literaturen gestoßen sind, die gezeigt haben, dass sogenannte Aminosäure Tyrosin ins Gehirn gelangen kann vom Blut und dort als Neurotransmitter Dopamin transformiert werden kann. Was auch sehr spannend ist, ist, dass es auch über mehrere Spezies hinweg gezeigt wurde, dass durch Ernährung, also indem man mehr Protein isst zum Beispiel, dieser Tyrosinspiegel erhöhen kann. Und wenn man das, diese ganze Kettenreaktion zusammenstellt, dann sind wir auf die Idee gekommen, Moment mal, wenn wir dann mehr Protein essen, dann könnten wir möglicherweise Dopaminfunktion verändern. Und dann würden sich die Menschen anders verhalten.
Aber Dopamin ist doch eigentlich etwas, was im Gehirn so wirkt oder ausgeschüttet wird, damit man sich wohlfühlt. Das ist doch ein Glückshormon.
Ja, also ich glaube, Dopamin wird ganz häufig mit so einem Belohnungsgefühl assoziiert, aber natürlich als Neurotransmitter hat das ganz viele verschiedene Funktionen. Und es wurde auch gezeigt, dass es sehr viele in sehr viele Mechanismen, was Entscheidungsprozesse angeht, involviert ist. Also insofern haben wir uns dann überlegt, wie könnten wir das denn effizient testen und haben ein und dieselbe Probanden gebeten, zweimal ins Labor zu kommen und einige Testungen zu machen. Wir haben denen zwei unterschiedliche Frühstück gegeben. Das eine Mal haben wir mehr Protein als das andere Mal gegeben. Und haben immer Blut abgenommen, um zu gucken, ändert sich denn dieser Tyrosin auch tatsächlich? Und haben danach, etwa 3 Stunden nach dem Frühstück, sie gebeten, ein Spiel zu spielen, womit wir Dopaminfunktion auch unter anderem untersuchen konnten.
Und dabei hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die also zum Frühstück viel Eiweiß gegessen haben, unfairer gespielt haben als diejenigen, die Linsen und Müsli gegessen haben.
Ja, also dabei haben wir festgestellt, dass wenn die Probanden mehr Protein zu sich genommen haben, toleranter waren, vor allem wenn sie unfair behandelt worden sind. Das heißt, und umgekehrt heißt es, wenn sie mehr Kohlenhydrate zu sich genommen haben, waren sie sensibler auf tolerante Angebote. Wir haben sie gebeten, ein Spiel spielen zu lassen, was wir von Verhaltensökonomie ausgeliehen haben. Das heißt, so Ultimatumspiel. Und mit diesem Spiel kann man recht gut Dopaminfunktionen untersuchen. Und mir hat das auch sehr gut gefallen, dass es eigentlich nichts mit Belohnung oder Essen zu tun hat, sondern eine völlig andere Funktion erfasst.
Dieses Ultimatumspiel, das ist ein Spiel, in dem man Geld bekommt und es teilen soll. Und die Frage ist halt eben, wie viel man, also man kann alles behalten, man kann aber auch was abgeben. Man muss nur dafür sorgen, dass das Gegenüber das Angebot akzeptiert. Und das zeigt eben, dass Menschen sich nie damit begnügen würden, wenn jemand 100 Euro hat und ihnen nur 1 Euro abgibt, das dann zu akzeptieren, sondern die sagen halt, ein fairer Deal sieht anders aus und bestehen auf fairem Verhalten.
Genau, also meine Probanden waren in der Studie als Empfänger. Das heißt, sie haben beobachtet, wie jemand anderes sozusagen von uns Geld bekommen hat und die wussten, dass diese Person das Geld aufteilen konnten. Und sie konnten aber das Angebot annehmen oder ablehnen. Und wenn sie das annehmen, dann dürfen beide Spieler das Geld behalten. Wenn sie ablehnen, dann dürfen beide nicht behalten. Also wenn ich jetzt ablehnen würde, dann versuche ich den anderen zu bestrafen, was auch mit meinen eigenen Kosten verbunden ist. Aber diese Aufgabe wurde in ganz, ganz verschiedenen Teilen auf der Welt untersucht und es gibt auch, wir wissen ungefähr, welchen prozentualen Betrag die Leute als fair empfinden, als unfair empfinden, was abgelehnt wird und so weiter. Und da konnten wir beobachten, dass die Probanden, wenn sie mehr Protein zu sich genommen haben, bereit waren, auch kleinere Beträge zu akzeptieren. Wobei, wenn sie mehr Kohlenhydrate gegessen haben, dann haben sie schon beim nicht so kleinen Betrag gesagt, nee, das nehme ich jetzt nicht an.
Also man wird intoleranter, wenn man wird selber intoleranter, wenn man mehr Kohlenhydrate gegessen hat, als wenn man vorher mehr Proteine gegessen hat. Was gibt's denn da sonst noch? Sie haben auch eine interessante Beobachtung gemacht bei der Frage, wann sind denn Menschen gnädiger, vor dem Essen oder nach dem Essen?
Es gibt diesen Eindruck von hangry, den Ausdruck von hangry, also dass man angry wird, weil man Hunger hat. Und das ging gut einher mit der mit einer psychologischen Theorie, die besagt, dass unser Gehirn braucht Ressourcen oder Energie, um gut funktionieren zu können und sowas wie Selbstkontrolle ausüben zu können. Und wir sind die Sache nachgegangen und haben uns gewundert, ob Blutzucker dann als die primäre Energiequelle fürs Gehirn ist, auch Einfluss auf unsere Entscheidungen haben wird. Und zwar eine Selbstkontrollentscheidung, also gehe ich heute Abend aus mit meinen Freunden, weil das eine relativ baldige, große Belohnung verspricht, oder lerne ich heute zu Hause, damit ich in 2 Wochen gute Noten bekommen kann, damit ja, ein größerer Erfolg sozusagen erreicht werden kann.
Und Ihr Rat wäre jetzt, iss vorher was und entscheide dann.
Ja, genau, laut dieser Theorie wäre das so. Wir haben aber dann festgestellt, dass es gar keine empirischen Belege dafür gibt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Probanden ins Labor eingeladen, und zwar 2-mal, und haben einmal im ganz normalen Blutzuckerniveau untersucht. Und das andere Mal haben wir sie in den ganz, ganz niedrigen Blutzuckerniveau versetzt. Und in beiden Male haben wir den Probanden gebeten, so eine Selbstkontrollaufgabe mal zu lösen. Und was wir feststellen konnten, ist, dass es keinerlei Unterschiede gab. Also sie haben sich nicht unterschieden in ihrer Selbstkontrollfähigkeit, unabhängig davon, ob sie jetzt hohe oder also normale oder niedrige Blutzuckerniveau hatten. Also in unserem Fall konnten wir sozusagen nicht zeigen, dass es Einfluss auf Entscheidungen hat.
Dann ist das auch nur eine Geschichte oder ein Mythos, dass man auf keinen Fall einkaufen gehen sollte, wenn man hungrig ist, weil man dann zu viel kauft und das Falsche?
Naja, ich glaube, das hat schon einen Einfluss. Also, dass wir in hungrigem Zustand anders auf Lebensmittel reagieren, das stimmt schon. Was wir untersucht haben, ist ja Selbstkontrollfähigkeit in anderen Sachen, also so wie Lernen oder so. Das hatte ein wenig Einfluss. Aber was Sie sagen, wenn wir einkaufen gehen, dann gibt es durchaus Belege dafür, dass wir in gesättigtem Zustand weniger impulsiv vorgehen.
Das ist interessant ja auch, wenn man sich fragt, warum sind Menschen mit Diäten so vergleichsweise wenig erfolgreich? Also man sagt ja eben immer, die Diät selber, wenn man abnehmen will oder wenn man seine Ernährung umstellen will, wenn man aufhören will zu rauchen oder zu trinken, dann ist eben diese akute Phase bei vielen Menschen ganz erfolgreich, aber man kann es eben hinterher nicht durchhalten. Hat das auch was damit zu tun, dass man eben immer wieder vor diesen Entscheidungen dann in unterschiedlichen Situationen steht?
Ich glaube, das ist etwas anderes Mechanismus. Also was ich vorhin mit dem Blutzucker gesagt habe, ist ein ja, relativ akutes. Und Diäten zu scheitern, da gibt es zum Beispiel Belege, dass man eigentlich mit so einer Art Lifestyle-Veränderung, also nicht, dass man so eine Diät macht, weil so eine Selbstkontrolle kann man nicht jeden Tag 24 Stunden für 3 Jahre oder 30 Jahre halten. In der Psychologie wird es die Selbstkontrollfähigkeit wie so eine, das ist auch eine Ressource. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel uns zusammenreißen müssen und lernen müssen, dann kann es sein, dass wir jetzt ganz viel Schokolade essen müssen oder so, weil wir da dann in dem Bereich keine Selbstkontrolle mehr ausüben können, weil wir schon beim Lernen so viel Selbstkontrolle ausüben. Und man geht davon aus, dass es so eine begrenzte Ressource ist, dass dann halt irgendwann auch aufgebraucht ist. Und danach muss man halt irgendwas Impulsives machen. Und ich glaube, genau deshalb funktionieren die Diäten auch nicht, weil so eine erfolgreiche Diäte durch solche Methode würde voraussetzen, dass man dann halt die ganze Zeit mit Essen reduziert und zügelt. Und dieses Zügeln wird irgendwann kompensiert durch ein ja, relativ impulsives Verhalten. Und daher sind solche Lifestyle-Veränderungen eher als erfolgreicher gesehen.
Und das heißt, dass man sein ganzes Leben dann umstellen muss und nicht nur 10 Kilo abspecken soll.
Ja, also das ist so ein eher ganzheitliches Verfahren, und dass man jetzt nicht einfach, ich hungere jetzt mal 3 Tage und habe dadurch 2 Kilo abgenommen, sondern dass man versucht, ja, verschiedene Faktoren zu vereinbaren. Ne? Zum Beispiel Aktivität, also dass man, indem man Sport betreibt, zusammen mit Ernährungsveränderungen, einerseits Kalorienreduktion, aber andererseits auch so zu essen, dass es einfach mehr andere Nährwerte und Kompositionen gibt und so weiter. Also, dass man versucht oder dass man auch versucht, so routinierte Snack oder so bewusst zu werden und auszulassen. Ja, und dass man nicht diese abrupte, impulsive Diäten macht, die dann wieder daran scheitern wird, dass man das sich nicht daran halten kann.
Aber ist es nicht noch komplizierter? Also, dass man dann seinen ganzen Lifestyle, seinen Lebensrhythmus, vielleicht seinen Ernährungsrhythmus dann komplett umstellen soll? Und warum hält das dann 30 Jahre, wenn das andere noch nicht mal 3 Tage hält?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man dafür nicht zu viel Selbstkontrolle ausüben muss. Also ich zum Beispiel, wenn man mit Ernährungszeiten umgeht, also man zum Beispiel zur Zeit wird das sogenannte Intervallfasten sehr, sehr beliebt. Und viele berichten, dass das gut funktioniert. Aber im Prinzip kann man auch das so interpretieren, dass in der Intervallfasten Begrenzung von Esszeiten sind. Ja, das heißt, ich darf nicht von morgens um 6 bis nachts um 2, also oder ja wieder morgens um 2 essen, sondern ich esse nur bis von morgens 6 bis nachmittags 4 oder so. Meistens machen sie so 8 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen.
Ja, dann kann man einfach weniger essen in der Zeit.
Genau. Aber ich muss nicht so viel selbst kontrollieren, weil ich weiß, morgen kann ich wieder essen. Ne? Und ich glaube, das macht es viel leichter, Selbstkontrolle auszuüben. Und man hat nicht das Gefühl, ich muss die ganze Zeit mich zügeln.
Was verändert sich denn dann im Gehirn, wenn man zum Beispiel Intervallfasten nehmen würde und sagen würde, das ist vielleicht die im Moment angesagteste Art und Weise, seinen Lifestyle zu ändern oder seinen Ernährungsrhythmus zu ändern. Was verändert sich dann im Gehirn, was es mir leichter macht, das durchzuhalten, als eben mir zu sagen, ich esse jeden Tag nur 1400 Kalorien?
Na gut, also diese 1400 Kalorien kann man ja auch recht gut zügeln. Ich glaube, was nicht funktioniert, also was heißt ein Zügeln, aber gut kontrollieren. Ich kann jetzt einen ganz, ganz großen Stück Schokokuchen essen, aber danach kann ich nur Tomatensalat essen oder so. Aber gut, dann weiß man, okay, ich kann es mir erlauben. Wobei die konventionellen Diäte sehr viel Restriktionen hat oder man hat das Gefühl, man darf eigentlich quasi kaum was essen oder man darf nur Blattsalat essen oder so. Und ich glaube, das ist auch das Psychische, was belastend ist. Ja, als wenn man weiß, okay, ich habe ja schon Schokokuchen gegessen, deshalb esse ich jetzt nur noch das, aber morgen ist ja ein neuer Tag. Und das erlaubt es dem Kopf viel eher, damit umzugehen.
Das ist interessant, also dass man eben einfach durch sozusagen das Design seiner Diät oder wie man damit umgeht, dann am Ende auch darüber mitentscheidet, ob man erfolgreich ist oder nicht. Sie haben sich auch mit Futterneid beschäftigt. Das ist meine letzte Frage. Ich komme aus einer Familie mit vielen Geschwistern. Bei uns war es immer so, wenn alle am Tisch saßen, wurde erstens viel schneller gegessen und zweitens viel mehr. Ist das nur bei uns so gewesen oder ist es bei allen so?
Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich glaube, es gibt kaum etwas Sozialeres als Essen. Wir essen sehr, sehr gerne in Gruppen. Also wir essen sehr ungern allein, sage ich jetzt mal. Und Menschen nutzen das Essen sehr häufig, um sich zu treffen. Man verabredet sich zum Essen. Oder wenn man in eine Familie anschaut mit Kindern, dann ist es ein fester Rhythmus im Laufe des Tages, dass sich die gesamte Familie an einem Tisch sitzt und austauscht. Ja, und dadurch hat natürlich auch Essen ist eng mit sozialen Einflüsse verbunden. Und viele Kulturen definieren sich selbst auch durch Essen, ne? Zum Beispiel koscheres Essen oder so oder Halal. Das sind viele Essensrituale oder Ernährungsweise, die eine Gruppe für sich selber als Identität stiftend nimmt. Jetzt kommen wir zu dem Thema Futterneid. Wir lernen, was wir essen sollen, wie wir das essen sollen, auch in sozialen Umgebungen. Das heißt, ich sage jetzt mal, die Babyelefanten, die noch Milch trinken, die stecken ganz häufig ihren Rüssel im Mund der Müttern, um zu riechen oder fast schmecken, was dieser bestimmte Gras, wie das riecht oder schmeckt, was Mutter gegessen hat. Und dadurch lernt es, okay, das kann man essen und das würde so riechen. Und das machen wir eigentlich auch, also Menschen, die, ich sage jetzt mal, Babys oder Kleinkinder sind sehr empfindlich darüber, wo man hinschaut. Und Futterneid ist im Prinzip nichts anderes, als was man dieses Mechanismus anwenden würde. Also wir finden das Essen viel attraktiver, wenn das von anderen Menschen angeschaut wird, als wenn das nicht von anderen Menschen angeschaut wird. Und das gilt für gesunde Probanden so, und das hat scheint nicht damit zu tun haben, wie lange man drauf geschaut hat oder so. Und die Leute scheinen auch nicht ganz bewusst darüber zu sein, dass sie das gerade so attraktiver finden, weil jemand anderes auch darauf hingeschaut hat. Und das konnten wir in unseren Studien, wo wir mehrere Stichproben untersucht haben, auch zeigen.
Dann wäre es ja eher so, dass Futterneid mein Vertrauen in das Urteilsvermögen des anderen ist, viel mehr als das Gefühl, ich will das unbedingt haben, damit der das nicht nimmt.
Ihren Urteilsvermögen gegenüber anderen, meinen Sie?
Ja.
Nee, ich glaube, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass man dieses Lebensmittel als wertiger empfindet. Also die Testung, die wir gemacht haben, ist, wir haben gefragt, wie viel sind Sie bereit für das Essen zu zahlen? Und wenn das Essen aber vorher ganz häufig präsentiert wurde mit einem anderen, jemand anderes, der darauf hingeschaut hat, dann wollten sie auch mehr dafür Geld ausgeben. Also es scheint schon so zu sein, dass es informativ ist, ne? Also stellen Sie sich mal vor, gibt es denn ein Land, wo Sie unbedingt hingehen wollen, aber wo Sie noch nie waren?
Japan.
Japan. Stellen Sie sich vor, Sie würden nach Japan reisen. Ich war schon ein paar Mal in Japan. Wir reisen zusammen und wir gehen in ein Restaurant und Sie erkennen weder leserlich, was es ist und wie das aussehen soll, wie das schmecken soll und so weiter. Und dann sage ich, ja, ich hätte gerne das Gericht und das andere Gericht auch. Und viele würden dann sich daran orientieren und sagen, ja, ich nehme das jetzt auch mal. Also insbesondere in Situationen, wo man unsicher ist und wo man keine Informationen hat, ist es in dem Moment sehr, sehr wertvoll, jemand anderes zu haben, die das schon kennt. Und ich glaube, wir als soziale Tiere sind einfach sehr, sehr darauf geschult, soziale Informationen zu nutzen und vor allem, wenn es um Essen geht.
Wir haben angefangen mit Doping und wir wollen auch aufhören mit Doping. Gibt es Dinge, die man am besten selber isst, bevor man sich verabredet mit jemandem, den man total attraktiv findet? Abgesehen jetzt mal von Knoblauch, das ist ja irgendwie eine Binse, dass man das am besten dann vorher nicht isst. Aber gibt es was, wo Sie sagen würden, wenn man das gegessen hat, dann fühlt man sich gut, fühlt sich selbstbewusster und ist vielleicht auch charmanter und angenehmer?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage und ich glaube, das stellen wir uns auch sehr schön vor. Leider muss ich hierzu sagen, dass die Ernährung nicht so einfach ist. Was wir aber durch unsere Studien wissen, ist, dass gewisse Ernährungsweise tatsächlich mit Wohlbefinden zu tun hat, also erhöhend wirkt. Und das sogar auch, wir haben neulich eine Studie gemacht, wo wir zeigen, dass es auch sogar in der Pandemie so war. Und das Geheimnis ist Obst und Gemüse. Also Leute, die viel Obst und Gemüse gegessen haben auch immer höhere Wohlbefinden berichtet. Und hier wäre meine Empfehlung, die ich auch sehr gerne gebe, einerseits mehr Obst und frische Obst und Gemüse zu essen und andererseits auch so divers wie möglich zu ernähren, weil wir unsere Ernährung natürlich sehr viele verschiedene biochemische Prozesse verändern und die aber durch unterschiedliche Ernährung ermöglicht werden.
Entschuldigung, aber da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Wenn Obst und Gemüse glücklich machen, warum denken dann alle Leute, dass Schokolade glücklich macht?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das kann ich im Moment so nicht unterstützen. In unserer Studie war Obst und Gemüse tatsächlich als ein der wenigen Lebensmittel, die ziemlich reliabel Wohlbefinden vorhergesagt hat.
Alles klar, dann probieren wir das jetzt mal aus und gucken dann, ob das mit der Schokolade wirklich nur ein Mythos der Moderne ist. Dankeschön, Frau Park.
Ja, ich hoffe, ich konnte was über unsere Forschung erzählen und ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.
Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @LeibnizWGL und @RP Online. Soyoung Park twittert unter @DecisionPark und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als @DasTutManNicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.